Ich muss mal so sagen, die ganze Woche war sehr arbeitsreich, ereignisreich. Also wir sind, Marita und ich sind die Woche eigentlich so gut wie gar nicht zur Ruhe gekommen. Frühstück, Mittag, Abendessen, wenn man das überhaupt dann mal dazu kommt, fiel ganz aus teilweise, dann erst irgendwann Mitternacht, wenn du nach Hause kamst, hat aber dann auch noch geschmeckt. So eine herausfordernde Woche, die so intensiv war in vielen Bereichen, dass ich dann also gestern Abend mich hingesetzt habe im Wohnzimmer auf die Couch und habe gesagt, Schatz, weißt du was? Ich weiß nicht, was wir morgen machen. Ich weiß das wirklich nicht. Und habe mich hingesetzt, habe gedacht, okay, am besten gehst du ins Bett. Meistens lasse ich ja das, was ich am Sonntag sagen will, noch so Revue passieren, dass es so in der Nacht nochmal so gewässert wird in den Träumen. Aber gut, da war meine Entscheidung gefallen, du gehst ins Bett. Dann habe ich auf einmal in meinem Sinn gehabt, er ist ja der El Shaddai, Gott, der Allmächtige. Und dann standen wir da bei uns in der Küche und haben gesagt, Herr, wie gut, ich mach mal wieder Gebrauch davon. Befiehl dem Herrn, deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Ja, dann habe ich gesagt, Herr, das tue ich. Befehle dir das Werk morgen, den Gottesdienst. Du möchtest ja was tun, du möchtest ja was bewirken, du möchtest ja der sein, der sich offenbart. Und dann fing ich an zu lesen, Bibel zu lesen. Ja, irgendwann war es dann 5 Uhr heute Morgen und dann wusste ich, nu steht's, nu weiß ich. Und so bin ich hier mit weiß ich. Ich weiß. Gott der Allmächtige, ich will euch mal etwas vorlesen. Ich wähle dafür aber das Konkordante Alte Testament. Es gibt vom Konkordanten Verlag gibt es so Übersetzungsteile der Bibel, die sind dann noch genauer als die Elberfelder. Aber es ist, wie gesagt, nicht die komplette Bibel. Da gibt es erste, zweite Buch Mose, Psalmen, Jesaja gibt es da und Daniel gibt es da und das komplette Neue Testament und manches mal so einzelne Auszüge. Aber zweite Buch Mose, Exodus, Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Ihr wisst, dass sie jetzt über 400 Jahre in Ägypten lebten. Zuerst unter großem Ansehen mit Josef, der ja der zweite Mann im Staat war, neben dem Pharao. Aber dann vermehrte sich Israel so stark, dass der nachfolgende Pharao sagte, er rief seine Regierungsbeamten, seine Generäle, seine Verantwortlichen zusammen und sagte, Leute, diese Hebräer, die vermehren sich wie die Fliegen, die werden zu mächtig, die vermehren sich, ihr Bevölkerungszuwachs ist größer als der unsere. Und wenn wir da nicht irgendetwas unternehmen, dann gibt es in Ägypten mehr Hebräer als Ägypter. So stark vermehren sie sich. Der Pharao hatte Angst. Einfach gesagt, würde man sagen, der hat die Hosen voll gehabt. Der hat richtig Schiss gehabt. Wir werden von denen geschluckt. Und dann hat er sich etwas einfallen lassen, denn noch war es ja nicht die Mehrheit. Dann hat er im ganzen Staat erstmal angeordnet, alle Jungs sollen getötet werden. Dann hat er angeordnet, alle Hebräer, die werden wir zur Sklavenarbeit verdonnern. Ich muss sagen, ich staune immer wieder, ich frage mich immer wieder, da ist ein Volk, vor dem ein anderes Volk zittert, weil sie schon so stark sind. Und dieses Volk lässt sich ganz einfach unterbuttern. Wir wissen theologisch, dass unser Herr Jesus der König der Könige ist, der Herr der Herren ist. Wir wissen, dass Gott El Shaddai, der Allmächtige, ist. Wir wissen, dass der in uns lebt, größer ist, als in der Welt ist. Der mächtigste Mann des Universums lebt in uns. Und wir haben Schiss. Wir lassen uns vom Teufel weismachen, dass wir nichts taugen, dass wir nichts sind, dass wir Schwächlinge sind und dass wir sowieso geschluckt werden. Und das ist alles gelogen. Das ist alles nicht wahr. Ägypten in der Bibel wird ja immer wieder gebraucht, auch als Sinnbild vom Reich der Finsternis. Damit sage ich jetzt nicht, Ägypten ist der Teufel. Aber dieses Gefangenschaft, Israel war in Gefangenschaft. Und wenn Gott über Gefangenschaft spricht, dann verwendet er oft, auch in Bezug auf uns, dann spricht er über Ägypten, Gefangenschaft. Und da ist also dieses Volk und es lässt sich tatsächlich, obwohl sie so mächtig sind, lassen sie sich tatsächlich einschüchtern und willigen ein, dass sie Sklaven werden. Wie sagt da mal jemand, wenn du das anguckst, da kriegst du die Motten. Man lässt sich einschüchtern. Ich weiß nicht, wie es dir so im Alter geht, wie es dir so im Leben geht. Weil in der Bibel steht geschrieben, in ihm haben wir alle Zeit den Sieg. Ist das im Kopf oder ist das im Alltag? Realität. Ja? Theologische Wirklichkeit oder Erfahrungswirklichkeit? Was ist es? In ihm haben wir den Sieg, alle Zeit den Sieg. In ihm sind wir mehr als Überwinder. Theologisches Wissen, theologische Realität oder Erlebnisrealität? Gott sagt zum Beispiel im Alten Testament in Jesaja, durch den Propheten Jesaja, mein Volk hat sich so einschüchtern lassen, der Teufel hat es fertiggebracht, dass sie sich in Höhlen verstecken und Angst haben und absolute Duckmäuser sind. Und Gott sagt, ich habe doch gesagt, dass mein Volk darüber stehen kann. Und dann sagt Gott im Propheten Jesaja, er sagt, und dass keiner aus meinem Volk steht auf, bietet dem Teufel die Stirn und sagt, lass mein Volk frei. Lass sie aus den Löchern kommen. Nimm deine Hand über ihrem Leben weg. Keiner sagt es. Alle kuschen. Ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst, ob du ein Kuscher, ich hätte fast gesagt, ein Kuschiter bist, okay, ein Kuscher, was für Sinn. Der Herr offenbart sich dann schließlich dem Mose in der Wüste, nachdem er abgehauen war, Familie gegründet hat. Gott erscheint ihn in diesem feurigen Dornbusch. Und dann sagt Gott, du wirst nach Ägypten gehen, du wirst mein Volk befreien. Ich glaube, dass auch heute möglich ist, Menschen in Freiheit zu setzen, wenn wir bereit sind, den Preis zu zahlen. Bischof Wilkens von der evangelischen Kirche sagte einmal in einem Kreis, in dem wir saßen, er sagte, wisst ihr was, Leute, wenn in Deutschland 30 junge Männer aufstehen würden, das war so sein Wunsch, Denken, Traum, Überzeugung. Wenn in Deutschland 30 junge Männer aufstehen würden, total nur für Gott hingegeben, dann könnten sie unsere ganze Nation zu Gott führen. Das war seine Meinung. Wir haben unsere Vorstellungen, wir haben ja viel Charismatisches auch über die letzten Jahrzehnte gehört. Wir haben gehört von Erweckung. Wir haben gehört, das ganze Land wird sich in Bewegung setzen. Und dann manch einer, der hier sitzt oder im Internet zuhört, der sagt, ja, als diese Prophezeiung kam, da hatte ich noch kein graues Haar, meine Zähne waren noch in Ordnung, ich hatte immer noch meine zweiten, inzwischen habe ich meine dritten. Aber die Erweckung habe ich nicht gesehen. Das kann man auf verschiedene Art und Weise anschauen. Gehen wir zurück zu Mose. Ich lasse euch jetzt da erstmal in der Badewanne sitzen. Okay. Also, was sagt Mose, Gott? Wenn du mich zu denen schicken willst, zu meinem Volk, dann sagt er, ich lese mal jetzt aus diesem Konkordanten hier, in 2. Mose, Kapitel 3, ab Vers 13, dann sagte Mose zu dem einen, zu Elohim. Ihr wisst, Elohim ist, da steht es zum Beispiel, im Anfang sprach Elohim, lasst uns Menschen machen. Elohim ist Gott Einzahl, aber doch Mehrzahl. Lasst uns Menschen machen. Das heißt, da wird gleich am Anfang in der Bibel festgemacht, da ist Gott Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Lasst uns Menschen machen. Elohim sagte, komm, lass uns Menschen machen. Das ist ja so, vielleicht noch einfach zum Verständnis. Da ist Gott der Vater, da ist der Herr Jesus Christus und da ist der Heilige Geist. Es sind drei unabhängige Personen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Drei Personen. Es ist nicht ein Körper mit drei Köpfen. Das wäre ein Ungeheuer. Und vor allem, wenn Gott im Himmel ist, Jesus im Jordan ist und der Heilige Geist als Taube heranschwebt, aus dem Himmel kommt die Stimme, das ist mein lieber Sohn. Der Sohn ist im Jordan, der Heilige Geist schwebt gerade in der Luft als in Form einer Taube. Also wieder drei. Es sind drei ganz wirkliche Personen. Und diese drei Personen, die haben sich zusammengetan und gesagt, wisst ihr was, sagt Gott Vater, wir drei, wir nennen uns zusammen Gott. Wir sind zusammen ein Gott. Und das ist auch kein Problem. Sie denken das Gleiche, dasselbe, sie fühlen dasselbe, sie reden dasselbe, sie glauben dasselbe, sie propagieren dasselbe. Egal, wenn Jesus wo auftritt, dann sagt er, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist so, als wenn Gott Vater hier wäre. Und der Heilige Geist sagt, wenn ich komme, ich offenbare euch Jesus, so offenbare ich den Vater. Also es sind drei Personen, aber diese drei beschlossen mal sagen, wir zusammen nennen uns ein Gott. Elohim. Sie sind Elohim. Vater, Sohn, Heiliger Geist. So. Und so hatte Gott sich ja am Anfang, vor allem in 1. Mose, findest du ihn immer wieder als den Elohim. Und Mose sagte also in 2. Mose 3, Vers 13, da sagte Mose zu dem einen, zu Elohim, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und zu ihnen sage, der Elohim eurer Väter schickt mich zu euch und sie fragen mich, was ist denn sein Name? Da war ja schon Elohim. Aber sie werden fragen, Elohim, oh, das ist Gott. Aber hat er irgendwie noch einen Namen, etwas Greifbares? Was soll ich ihnen darauf sagen? Elohim ist ja schon der Name, Gott. Sie nennen sich zusammen Gott. Da sprach Elohim zu Mose, ich werde für sie da sein. Ich bin da. Und er fügte hinzu, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, ich bin da, hat mich zu euch geschickt. Und weiter sprach Elohim zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, Jahwe, der Elohim eurer Väter, der Elohim Abrahams, der Elohim Isaaks, der Elohim Jakobs hat mich zu euch geschickt. Dies ist mein Name für den Äon und dies mein Gedenkname von Generation zu Generation. Dann lesen wir mal weiter in 2. Mose, Kapitel 5, die letzten zwei Verse, 22 und 23. Da wandte sich Mose zu Jahwe und sagte, Jahwe, also wir müssen vorstellen, bis dahin hatte Gott sich nicht als Jahwe vorgestellt. Als er, wenn das zweite Buch Mose beginnt und Gott kommt und sagt, Mose, du wirst Israel befreien, da stellt er sich unter dem Namen Jahwe vor. Bis dahin war er einfach Elohim. Er ja auch. Ich bin der Elohim Abrahams. Für Abraham bin ich der Elohim gewesen. Für Isaac war ich der Elohim. Und für Jakob war ich der Elohim. Aber wir werden es gleich sehen. Er ändert. Im Exodus, da taucht Gott auf einmal als Jahwe auf. Ich bin da. Ich bin da. Das ist klar. Gott macht damit deutlich, ich bin da. Sage meinem Volk, wo immer sie sind, ich bin da. Ich möchte sagen, in Bezug auf das, was ich am Anfang sagte, wenn ich bin doch da. Warum lässt du dich einschüchtern? Ich bin doch da, der Allmächtige, El Shaddai. Warum wirfst du die Flinte ins Korn? Warum lässt du dich vertreiben von der Position, die ich dir geschenkt habe in Christus? Warum? Ich bin doch da, Gott der Allmächtige. Und er sagt, 5. Mose 5, 22, 23, da wandte sich Mose, also ich muss vorweg erzählen, inzwischen war Mose beim Pharao angekommen. Und er ging also schnurstracks zu Pharao und sagt, hör zu, Pharao, ich komme im Namen Gottes und ich sage dir, Pharao, Gott bestellt dir einen schönen Gruß und er lässt dir einen Befehl zukommen, lass mein Volk ziehen. Ich bin gekommen, sie sollen jetzt 3 Tage aus Ägypten rausgehen in die Einöde, dort sollen sie Gott anbeten. Was hat der Pharao gemacht? Halleluja, Mose. Ich bin so froh, dass du mir die Kerle vom Hals schaffst. Hat er gesagt? Nein. Ich sag's mal auf Deutsch. Der Pharao sagt zu Mose, bei dir piept's wohl. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so ergangen ist. Du kommst in eine Situation und du sagst, ich komme jetzt im Namen Jesu. Und du hast den Eindruck, die Situation lächelt dir zurück und sagt, bei dir piept's wohl. Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Satan ist der Gott dieser Welt. Jesus hat es gesagt. Die Apostel haben es uns erklärt. Er ist der Gott dieser Welt. Das ist mein Gebiet. Aber wir sind ja, und das müssen Christen wissen, was sagt Paulus? Wir sind Botschafter. Wir sind Botschaftsangehörige der himmlischen Botschaft, des Königreiches der Himmel. Dass wo immer wir auftauchen, wo immer wir erscheinen, da ist Himmelreich. Der Teufel will dir weismachen, dass das nicht stimmt. Dass das vielleicht nur für einen gewissen Klerus gilt, für gewisse Gläubige gilt. Nein, 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 nein. Denn wir sind alle Priester Gottes, richtig? Er hat uns gemacht sein Priestertum. Und der Pharao sagt, nö, im Leben nicht. Und er ruft seine Aufseher und sagt, hört mal zu, da ist dieser beknackte Mose gekommen. Und dieser Mose will, dass wir unsere Sklaven ziehen lassen. Zeigt ihm mal, wer hier der Boss im Haus ist. Bisher haben wir den Hebräern für ihre Sklavenarbeit, sie machten nämlich den ganzen Tag Ziegel für den Bau der ägyptischen Bauten, den ganzen Tag Ziegel und sie bekamen immer das geschnittene Stroh geliefert, das in diesen Lehm, damit es bindet, zusammenhält, mit eingemischt wurde. Und Pharao sagt, ab heute kriegen die kein Stroh mehr. Die müssen sich das irgendwie selber beschaffen. Von mir aus sollen sie mit dem Besen die Felder kehren. Aber wir geben ihnen kein Stroh mehr. Und die Auflage ist, trotzdem müssen sie die gleiche Leistung erbringen, das gleiche Pensum an Ziegeln. Und dann die Aufseher, den gebt ihr nochmal richtig saftig Zorres. Sie hatten ja von den Hebräern Aufseher über das eigene Volk gesetzt. So. Und sie bekommen kein Stroh. Und sie werden geschlagen, sie werden geprügelt, weil sie ihr Tagespensum nicht erfüllen. Und schließlich gehen die Vorsteher der Hebräer, schließlich gehen sie zum Pharao und geben klein bei. Bitte, sag mal, hab doch Erbarmen mit uns und deine Knechte wollen ja auch gehorchen irgendwie. Ja, dieser Mose, der jetzt auf einmal kommt, von Gott gesandt, der hat sie wohl nicht so alle, aber lass uns wieder in den alten Stand zurückkommen. Lass uns Sklaven sein. Ja, wir kriegen die Peitsche, aber zumindest war es doch ein bisschen leichter. So dieses klein Beigeben. Und der Pharao sagt, nichts da. Das bleibt aufrechterhalten. Stroh besorgt ihr selber. Das Tagespensum bleibt auf dem gleichen Level. Und Mose und Aaron standen dann schon vor dem Palast des Pharao und haben auf die israelischen Brüder gewartet. Und Mose sagt und Aaron, ihr habt einen schlechten Geruch über uns gebracht. Ihr habt einen schlechten Geruch über Gott gebracht. Wie könnt ihr zum Feind gehen, mit ihm gemeinsame Sache machen gegen uns? Wie könnt ihr es? Und da kommt dann dieser, und sie beschweren sich. Mose ist auch interessant. Ich meine, er hatte ja in dem Sinn noch keine Erfahrung. Wie kommt man mit einer bockigen Gemeinde klar? Das lernt man im Laufe der Jahre. Wie kommt man mit bockigen Christen klar? Das lernst du. Ich bin ja jetzt schon fast 40 Jahre im Dienst. Und ich sagte, ich habe schon so viele Böcke und Schafe gehabt in meinem Leben. Manchmal hat es sehr gebockt, manchmal hat mehr geschafft, aber wie auch immer. Ja, ich habe es überdauert. Ich stehe immer noch da. Aber ich kenne auch diese Situation, wo du sagst, Gott, was mache ich hier? Was ist hier los? Was läuft hier? Ich meine, je älter du wirst, umso weniger fragst du das. Du weißt, das gehört irgendwie mit dazu. Und Mose, er hat Gott auch noch nicht so gut kennengelernt. Er hatte zwar schon in der Wüste, er hatte schon seinen Stab hingeworfen, wurde zur Schlange. Er wollte abhauen. Gott sagt, pack sie am Schwanz. Da war es wieder ein Stab. Steckt deine Hand rein, war voller Aussatz, steckt wieder rein, Aussatz ist weg. Gott sagt, Wunder ist Tagesordnung, das ist mein Tagesgeschäft, sagt Gott. Also Mose, du wirst zum Pharao gehen und wir werden dann ganz einfach Wunder tun und wir werden diesen Kerl in die Knie zwingen. Aber er hatte dem Mose auch gesagt, er wird sich verhärten. Interessant, am Anfang ist von Mose, von Pharao heißt es, er verhärtete sich. Oder er steht auch, er verherrlichte sich. Das heißt, er war großkotzig. Zum Beispiel hat Mose den Stab beim Pharao hingeworfen. Und was ist es? Dann heißt es, seine Weisenschreiber, also seine Magier da, die warfen dann auch ihre Stöcke hin. Und die wurden auch Schlange. Und Moses Schlange kam und weg waren sie. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an Jürgen von der Lippe, der hat mal so ein Lied gesungen. Er hat gesagt, Mantafahrer an der Ampel. Ich weiß nicht, ob das Kind so, also als Manta-Fahrer hatte man den Ellbogen immer so draußen aus dem Auto. Und er sagt, ganze Straße lang, Ampel und Rot und alles steht, Ellbogen raus. Und Jürgen von der Lippe singt so, ich bin einmal mit der Luftpumpe an, schwupp, waren sie alle drin. Ne, okay. Also Mose, Schlange macht, waren sie alle drin. Die konnten schon was, die Kerle. Was macht denn Mose, als er dann das Wasser mit Gott zu Gott spricht und zum Wasser spricht, seinen Stab erhebt und dann wird das Wasser zu Blut. Ich habe nur gedacht, wie verrückt müssen diese weisen Schreiber des Pharao gewesen. Da haben sie gesagt, wir können auch. Versteht? Jetzt hatten sie schon so gut wie nichts zu trinken. Da haben die gesagt, wir können auch Wasser in Blut verwandeln. Da kommen sie her und machen den Schaden noch größer. Verwandeln die auch Wasser in Blut. Und dann Ach, sie haben verschiedene andere Sachen gemacht. Ich glaube, bei den Fröschen war es nochmal, könnt ihr selber nachlesen. Da war schon die Riesenplage da mit den Fröschen in jedem Bett. Überleg mal, heute Abend, du gehst ins Bett und dein Bett ist voller Frösche. Halleluja, oder? Was würdest du da machen? Die sind schön kühl, frisch. Gut, man würde sie sich dann vielleicht lieber im Sommer wünschen. Aber was gehen diese Weisenschreiber vom Pharao her? Oh, wir bringen auch welche hervor. Und da kamen noch mehr Frösche. Irgendwie habe ich gedacht, das will ich mir auch näher anschauen. Habe ich gedacht, ist der Teufel manchmal so doof? Nein, aber der ist, eigentlich werden ja Mensch, wird Menschen geschadet. Da sehen wir, wie verachtend er ist. Einfach großen Schaden und so weiter. Wo sie dann nicht mehr mithalten konnten. Als Mose den ganzen Staub Ägyptens in Flöhe verwandelt. Das war herrlich. Ja, komm, setz dich ruhig hier vor. Als er sie in Flöhe verwandelt, da wollten diese Weisenschreiber das auch nochmal nachvollziehen. Da hieß es, das klappte aber jetzt nicht mehr, weil es juckte ihnen überall. Überall krochen ihnen die Viecher rum. Kennst du das? Weißt du, wie das ist mit Flöhen? Wer hat schon mal Flöhe gehabt? Okay. Ich selber habe noch nie welche gehabt, aber als ich nach meinem Studium eine Zeit im Krankenhaus gearbeitet habe, dann kamen unsere Stationsschwestern einmal in ein Krankenzimmer und haben den Schrank aufgemacht. Der Schrank war belebt. Richtig alles voller Flöhe. Ich weiß nicht, wie die das weggekriegt haben, aber es war herrlich. Das weiß ich noch. Die Krankenschwestern haben gejubelt. Auf ihre Art. Mose kannte Gott noch nicht. Das war noch alles, bevor diese gewaltigen Gerichte und Wunder geschahen. Aber in 5. Mose 22, nachdem also die Hebräer kommen, 2. Mose 5, 22, sagt Gott, okay, er hat sich das Geklage angehört. Vers 21 sagt er, da sagten sie zu ihnen, möge Jahwe auf euch sehen und euch richten, da ihr unseren Geruch in den Augen des Pharao und in den Augen seiner Diener stinkend gemacht habt. Und ihnen ein Schwert in ihre Hand gab, um uns zu Tode zu bringen. Weißt du, immer wenn du und ich beim Feind klein beigeben, dann gibst du ihm ein Schwert in die Hand. Was haben denn diese Hebräer gemacht? Kamen die mit einem ganzen LKW voll Schwerter an und haben dann gesagt, hier Pharao, wir bringen dir noch ein paar Schwerter? Nein, durch ihre Worte, durch ihre Taten gaben sie dem Pharao Macht. Er konnte Macht übersehen. Ihr habt dem Pharao Schwerter in die Hand gegeben, um uns zu Tode zu bringen. Da wandte sich Mose zu Jahwe um und sagte, Jahwe, warum hast du diesem Volk Übles getan? Habe ich gesagt, der Mose hat es auch noch nicht so ganz gelernt gehabt zu dem Zeitpunkt. Er hatte nämlich auch vergessen, was Gott vorher gesagt hatte. Er hat ja nur gehört, oder das, wir hören ja manchmal nur im Teil. Gott hat gesagt, wenn du also, als er noch nicht in Ägypten war, wenn du aber so in Ägypten sein wirst, dann wird Folgendes geschehen. Der Pharao wird nicht hören auf das, was du sagst. Er wird sein Herz verhärten. Und da der Pharao Herzverhärtung liebt, werde ich diesem Pharao einen draufgeben. Es wird ein Zeitpunkt eintreten, von da an werde ich sein Herz noch mehr verhärten. Also das hat Gott da gemacht. Aber Mose hatte nur gehört, ich werde sprechen, das Volk kommt raus. Arrivederci, Ägypten. Arrivederci. Jetzt hast du auch verstanden, was ich meine. Arrivederci, okay. Arrivederci, Ägypten. Aber Pharao sagt nicht. Nein, ihr bleibt. Mose hatte vergessen, Gott sagt, es werden gewaltige Wunder geschehen müssen. Es wird Gericht kommen müssen. Es wird ein Zeitpunkt kommen, hatte Gott alles dem Mose gesagt. Dann wird Pharao euch bitten, bitte geht. Und wenn ihr nicht freiwillig geht, wird er euch austreiben. Der Dämon treibt die Gläubigen aus, hätte ich jetzt fast gesagt. Der wird euch austreiben, weil er euch nicht mehr ertragen kann. Das hatte Mose alles vergessen. Er hat nur, ich komme und spreche jetzt. Und jetzt muss es so geschehen. Wir sehen eine Situation von Jesus, als er diese Dämonen austreibt, bei dem viele Dämonen drin waren, Legion, sagt dieser Dämon, wer ist sein Name? Der Dämon ging nicht einfach. Und Jesus sagt, die widersetzten sich. Es war so, Jesus sagt ihm immer wieder, ihr verlasst diesen Mann. Und sie bäumten sich auf, stemmten sich auf. Und Jesus sagt, wie heißt du denn? Legion, wir sind viele. Aber es war klar, Jesus, der Sohn Gottes, ist da. Ihr werdet gehen. Dann baten sie ihn, dass er sie doch nicht in den Abgrund schickt. Weil da kommen sie erst raus, in dieser Zeit der 7 letzten Jahre, also in der 2. Hälfte etwa. Da kommen sie dann erst raus. Und dann erlaubt er ihnen, ins Feld auszufahren. Und ihr wisst, dann sind sie in diese Schweine gefahren. Und der Mann wurde frei. Also es gibt schon mal so Situationen, wo wir hartnäckig davor stehen müssen. Da ist nicht einfach mit dem Finger schnippen, das war's. Nee, da müssen wir schon manches Mal ein bisschen mehr zuschlagen. Und Mose hat das scheinbar vergessen, denn er ist selber hier. Warum tust du Übles diesem Volk? Wie verdreht wir sein können. Wer hat denn, war Gott da und hat die Hebräer verprügelt? Nein. War Gott da und hat ihnen das Stroh weggenommen? Nein. Hat Gott ihnen gesagt, ihr behaltet das gleiche Tagespensum bei? Nein. Gott sagt, ich war es nicht. Wisst ihr, wie oft wir Gott Dinge in die Schuhe schieben? Und er sagt, ich war es nicht. Wenn du ihn hören würdest, dann würdest du ihn rufen hören, hallo, ich war es nicht. Ich habe das nicht getan. Ich war es nicht. Wir sind ja im Krieg. Vers 23, wozu hast du mich denn gesandt? Seit ich zum Pharao kam, um in deinem Namen zu sprechen, hat er an diesem Volk Übles getan. Da kommt ja wohl doch noch eine Einsicht. Aber gerettet, ja gerettet hast du dein Volk nicht. Da sprach Jahwe zu Mose, Kapitel 6, 2. Mose, Vers 1, fortfolgende. Nun sollst du sehen, wie ich mit Pharao widerfahren werde. Denn unter einer gewaltigen Hand wird er sie entlassen. Und unter einer gewaltigen Hand wird er sie aus seinem Land forttreiben. Gott wiederholt nochmal, was er da schon mal vorher gesagt hat. Dann sprach Elohim zu Mose und sagte, ich bin Jahwe, ich bin Abraham, Isaak und Jakob als der El Shaddai, als der Allmächtige erschienen. Da ist wieder dieses El Shaddai, der Allmächtige erschienen. Aber unter meinem Namen Jahwe ließ ich mich von ihnen noch nicht erkennen. Sie kannten mich als El Shaddai, den Allmächtigen. Wenn wir jetzt schauen, für die, die es interessiert, El Shaddai, er sagt also Abraham, Isaak, Jakob, da habe ich mich ihnen so nicht offenbart. In 1. Mose 17, 1, da hieß Abraham noch Abram, da sagt Gott zu Abraham, ich bin Gott, der Allmächtige, ich bin El Shaddai. Lebe oder gehe vor meinem Angesicht und sei untadlich. Wörtlich heißt es, sei ganz mit mir. Man könnte auch so sagen, Gott sagte, Abraham, du hast bisher dich von manchem umtreiben lassen. Ich habe dir gesagt, ich will dir mit Sarah einen Sohn geben, aber scheinbar hast du da nicht richtig zugehört. Denn als Abraham aus dieser Begegnung mit Gott zurückkommt, da kommt Sarah fröhlich aus dem Zelt. Du Abraham, ich habe mir Folgendes überlegt. Da wir ja einen Sohn haben wollen, nimm meine Magd und krieg mit dem einen Sohn. Mit ihr einen Sohn. Und Abraham sagt, sollte Gott so geredet haben? Na gut, dann nehme ich die Sarah. Die Hagar, genau, die Sklavin. Danke für die. Dann nehme ich die Hagar. Immer wenn meine Frau sagt, iss was, dann tue ich was, das, dann esse ich was. Okay, ne? Immer wenn meine Frau sagt, iss was, dann tue ich das, dann esse ich was. Ja, was kommt dabei raus? Naja. So. Er war nicht ganz auf der Seite mit Gott. Ich glaube, viele Gläubige haben deshalb ein Problem in ihrem Alltag und geben dem Feind ein Schwert in ihre Hand, weil sie versäumt haben, irgendwo mal ganze Sache mit Gott zu machen. Wenn du negativ redest, das kriege ich nie hin, ich weiß gar nicht, wo Gott ist, warum lässt er es zu, dann sagst du, Teufel, hier hast ein Schwert. Mit diesem Wort darfst du mich in Zukunft prügeln. Das ist ein Schwert, gibt man dem Feind ein Schwert. Meine Ehe ist sowieso die letzte. Teufel sagt, danke für dieses Schwert. Mit meinen Kindern, das wird nie was. Der Teufel sagt, danke, dass du mich voll bewaffnest und ausrüstest. Mein Mann ist der letzte Heuler. Der Teufel sagt, danke, Schwester, für das Schwert. Wir geben durch unsere Worte dem Teufel Macht. Wir geben ihm Macht. Haben wir gesagt, ihr habt dem Pharao, dem Feind, ein Schwert in die Hand gegeben. Worte. Also wo kommt es da, kommt es vor? Gott stellt es dem Abraham so vor. Schreibt nur auf, dem Jakob erscheint er in 1. Mose 35, 11. Könnt ihr euch nur aufschreiben, ich bin der Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar, mehre dich und so weiter. In 1. Mose 43, Vers 14 und in 1. Mose 48, Vers 3 nennt Jakob den Herrn auch El Shaddai. In 4. Mose 24, 16, das ist nur für die, die es mal nachlesen wollen zu Hause, nennt Bileam den Herrn El Shaddai. Und in Lukas 1, 49, Neues Testament, nennt Elisabeth den Herrn, das steht bei uns dann auch, der Allmächtige. Ich bin Gott der Allmächtige. Im Griechischen ist dann Dunatos. Der Mächtige, der Starke. Und in Offenbarung 1, Vers 8 stellt Gott sich dann nochmal als der Allmächtige vor, so wird es in unserer Übersetzung wiedergegeben. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Da steht Pantokrator. Pantokrator. Pan, Al, Kratokrator ist Herrscher über alles, alles Beherrscher, derjenige, der alles zusammen, Allmächtiger. Also das sind so die Bereiche, wo Allmächtiger vorkommt. Außer wo Gott sagt, ich werde dich mit meiner mächtigen Hand ausführen, das auch wieder diese Allmacht. Das, wozu kein Mensch in der Lage ist, ich kann das machen, weil ich bin der Allmächtige. Wenn Gott sagt, ich führe dich mit meiner mächtigen Hand, dann sagt er, da wird nichts dir widerstehen können, da gehst du durch. Mit mir und ich mit dir. So, jetzt lesen wir schnell weiter. Danach sprach Elohim zu Mose und sagte zu ihm, ich bin Jahwe, ich bin Abraham und Isaac und Jakob als El Shaddai, als der Allmächtige erschienen. Aber unter meinem Namen Jahwe ließ ich mich von ihnen nicht erkennen. Ich setzte überdies meinen Bund mit ihnen ein, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihres Verweilens, in welchem sie als Fremdlinge verweilten. Sie waren ja damals noch keine Eigentümer. Auch habe ich auf das Ächzen der Söhne Israels gehört, welche die Ägypter zu ihren Knechten gemacht haben. Und ich habe meines Bundes gedacht, das habe ich nie vergessen. Darum spricht zu den Söhnen Israels. Ich bin Jahwe. Ich werde euch aus den Bürden der Ägypter herausbringen und euch aus ihrer Knechtschaft bergen. Ich werde euch erlösen mit ausgestrecktem Arm, mit mächtigem Arm, ne? Durch große Gerichte. Ich werde euch zu meinem Volk annehmen und ich will für euch zum Elohim werden und ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, euer Elohim, der euch aus den Bürden der Ägypter herausgebracht hat. Auch werde ich euch in das Land bringen, für das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, es Abraham, Isaac und Jakob zu geben, und ich will es euch zum Wohnort geben. Ich, Jahwe. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Dies sprach Mose also zu den Söhnen Israels. Doch hörten sie nicht auf Mose aus Kleinmut und wegen der harten Knechtschaft. Sie waren ja gerade vom Pharao gekommen. Nö, also das glauben wir jetzt nicht. Kann ich nicht mehr glauben. Und wir kommen zu diesem Punkt, wo Gott heute zu uns, zu dir sprechen will. Und er will irgendwie versuchen, dich in deiner Seele aufzurütteln, in deinem Denken aufzurütteln, in deinen Gefühlen aufzurütteln und zu sagen, hallo, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Heute Abend bin ich da. Und so stellte er sich vor. Er sagt, es ist so interessant, wie Gott das macht. Bisher war er der Allmächtige. Abraham hatte mit dem Umgang, war klar. Jakob, Isaac, Jakob, alle. Das war alles super. Aber hier kommt Gott und sagt, ich will unter ihnen wohnen. Aus diesem 2. Mose, was wir gerade gelesen haben, da ist ja eine Passage im Korintherbrief auch zitiert. Paulus sagt, wir haben durch Christus jetzt das erlebt, Gott wohnt unter uns und wir sind sein Volk. Er nennt uns Söhne und Töchter. Und doch, wenn wir das anschauen, dass Gott, und das wissen wir, wer von uns, die wir bekehrt sind, weiß nicht, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Das wisst ihr, oder? Wisst ihr das? Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir wissen, dass der allmächtige Gott in uns lebt. Wir wissen, dass der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und doch sind wir oft so kleinmütig. Das Konkordante sagt da, wo kleinmütig steht, kleingeistig. Wir kommen uns so klein vor. Wie sagte ich früher immer, eigentlich sind wir zur Herrschaft durch Christus berufen und ein Großteil der Gläubigen fühlt sich doch immer so klein mit Hut, dass man in der Straßenbahnschiene verschwinden kann. Gott, der Allmächtige, wohnt in uns. Der Ich bin da, Jahwe, ist da. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sind da. Jesus sagt, ich und der Vater werden kommen und Wohnung in euch machen. Wenn ich auferweckt bin, zum Vater gegangen bin, dann seid ihr nicht allein. Der Heilige Geist wird in euch sein, ich werde da sein, mein Vater wird da sein. Was sagt denn 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5? Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und sie ist auch mit dem Sohn. Nicht wird sein, sie ist jetzt mit dem Vater und mit dem Sohn. Und wir berühren und wir betasten ihn jetzt. Wir haben jetzt Kontakt mit Gott. Wir können jetzt ihn empfinden. Was sagt der Apostel Paulus in Apostelgeschichte? Er sagt, Gott will, dass wir ihn tasten, fühlen. Ich spreche, meine nicht, dass wir jetzt mit Gefühlsduselei. Was hast du jetzt gerade? Oh, ich fühle Gott. Ich spreche nicht von so einer Duselei. Aber ich weiß, er ist da. Ich weiß, er stärkt mich. Und wenn ich schwach bin, wenn Asthenia Schwäche da ist und ich vielleicht körperlich nicht in der Lage bin, mich zu heben, aber auf einmal steigt es in mir auf, der Allmächtige lebt in mir. Und dann fangen wir an aufzustehen. Oh, da kann ich aufstehen, weil in dem Moment ich sage, Herr, der Allmächtige, mein Körper ist schwach. Wenn der doch Tote lebendig macht, unser Herr, dann könnte er doch wohl auch mit schwachen Körpern umgehen, oder nicht? Das müssen wir aber uns nicht nur theologisch vergegenwärtigen. Wir müssen wissen, ich fühle mich unten. Aber Herr, du bist meine Stärke. Der Herr sagt, gut, dass du das sagst, dann darf ich ja mal aufstehen. Und dann hebt er dich mit hoch. Also immer, wenn du dich unten fühlst, oh, ich bin so schwach, könnte, ich bin so K.O. Herr, du bist meine Stärke. Oh, glaubst du das, Herbert? Ja. Dann stehe ich mal auf, sagt Gott. Dann lass mich mal aufstehen. Und dann steht er und dann stehen wir auch. Das ist das ganze Geheimnis. Der Starke lebt in uns. Wir stehen dann auf, weil er aufsteht. Er will immer aufstehen. Nur manchmal binden wir ihn. Wegen ihres Unglaubens konnte er da selbst kein Wunderwerk tun. Gott sagt, hallo, da habe ich dir schriftlich gegeben, in deiner Schwachheit kommt meine Dynamis zustande, die dich nach oben hebt. Ach, wie schön das Wort Gottes. Der Herr sagt, dürfen wir es ausprobieren? Oh Herr, heute fühle ich mich zu schwach. Ja, ich weiß, gerade deshalb willst du ein Wunder erleben, dass dein schwacher Körper jetzt trotzdem nach oben kommt. Herr, das ist gut gemeint. Einmal, wenn die Erweckung kommt, dann werden wir aufstehen. Gott sagt, wirst du genauso liegen bleiben? Gott sagt, darf ich mal aufstehen in dir? Und dann ist egal. Ich sagte anfangs, wir haben eine heiße Woche hinter uns. Und manches Mal habe ich gesagt, oh, nee. Ich habe zu Marita gesagt, weißt du, was ich mir wünsche? Eine Woche Bett. Ich wünsche mir eine Woche Bett. Ja, sagst, fahren Urlaub. Da kann ich auch zu Hause schlafen, verstehst du? Na gut, da hat man immer was zu tun. Ne? Eine Woche Bett. einfach, oh. Aber du gehst jeden Tag neu an und sagst, oh ja, und du stehst auf. Und dann stehst du auch gerade. Du gehst vielleicht abends müde ins Bett und abends ruft noch jemand an und sagt, ich brauche dich, Hilfe, Rettung, Weltuntergang. Dann sagst du, Herr, der Herr sagt, komm, wir stehen. Und dann gehst du wieder. Ich spreche nicht von Star Wars und also Zeug. Ne? Und nein, ich spreche davon, der Allmächtige lebt in uns. Er sagt, oh, ich kann jetzt wieder. Ich vermag fast alles. Durch den, der mich mehr, fast alles. Oder alles? Was hast denn du für eine Ketzer-Übersetzung? Da steht tatsächlich alles. Ja. Merkt euch ihr Gesicht, was sie, ja, okay, merkt's euch. Und wenn sie vorher abhauen will, nein, Tür schließen, das werden wir noch ausbügeln jetzt. Nein, tatsächlich. Ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Wir müssen den, der uns kräftigt, aber auch zulassen, dass er uns kräftigen kann. Wir müssen sagen, du darfst mich jetzt kräftigen. Ja, ich bin am Ende. Ja, ich bin unten. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich bin nicht mal mehr in der Lage, ein Gebet zu sprechen. Was sagt denn Paulus im Römerbrief? Manchmal fällt uns nicht mal mehr ein Wort ein zu beten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du weißt überhaupt nicht, was soll ich überhaupt noch beten? Und dann sagt Herr Paulus, und dann geht's, oh, Rabashandala, Labasura, Bahalagatu, oh, Sharabakarabasu, Arabakarabasau, ich glaube, ich werde stark, Tabarakabasau, denn wer in Sprachen betet, auferbaut sich selbst, sein Körper wird wieder stark, steht doch alles da geschrieben. Wir haben doch dieses schöne Heftchen im Büchertisch, 10 Gründe für das Sprachengebet, da steht, wer in Sprachen betet, dessen Körper erhebt sich wieder, der wird wieder erfrischt. Ja, also Leute, wenn wir das Büchlein nur kaufen und lesen und dann in den Schrank stellen und sagen, schöne Idee, dann wirst du das nicht erleben. Aber weißt du, immer wieder, wenn ich merke, wow, Garabashu Karabasa, meistens singe ich ja dann, Duriya Shabakurabaka, Bora Galabusha Karabasa, und dann merkst du schon, da kommt himmlischer Strom. Das spürt man. Robo Shakarabasai, Abasai. Das ist wie die Blume, die welking schon über die Vase hinweg. Und auf einmal kommt frisches Wasser. Robo Shakarabasai. Und die Blume richtet sich auf und richtet sich auf. Und Halleluja. Wie geht's weiter, Herr? Und dann gehen wir weiter. Dafür haben wir doch das Sprachengebet bekommen. Das haben wir doch nicht bekommen, um Anticharismatiker zu ärgern. Ja, manche macht so den Einschein, so, wir haben Sprachengebet, dann alle, die dagegen sind, in deren Gegenwart, mach mal, Rabashakatabasha. Nein, dafür haben wir es nicht bekommen. Wir haben es für Stärke, für Kraft bekommen. Aber nicht, um Leute zu ärgern. Probier es doch mal aus für dich, da kommt Stärke in deinem. Und dann geht die Kraft in die Arme und das geht. Sogar deine Ohren, wenn sie bis dahin gehangen haben, die steilen sich wieder hoch. Ihr kennt doch Scotty oder wie der hieß. Nein, wie war das da bei Enterprise? Ich war ja früher, als ich jung war, so ein Enterprise. Spock, Captain Spock, genau. Diese spitzen Ohren, wo du den Laternenpfahl drauf aufhängen konntest. Ne? Also das, hey Mann, du. Aber ich komme zum Punkt, was Gott tun möchte heute Abend. Ich weiß nicht, ob du dem Teufel schon mal widerstanden hast. Oder ob du, wie die Hebräer, zum Pharao gesagt hast, wir machen einen Kompromiss. Wir verhalten uns friedlich, dafür darfst du uns aber weiter beherrschen. Aber wir haben Bock voll und ansonsten ist zwar unangenehm unter dir, aber immerhin, so eine gewisse Ruhe haben wir doch. Wenn du dich damit arrangiert hast, dann habe ich heute eine Nachricht für dich. El Shaddai, Elohim, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Jahwe, der Ich Bin Da, ist da. Und er sagt, ich hole dich heute aus deinem Joch hervor. Weißt du, ich habe ja noch mal ausgedruckt, die Hoffnung für alle. Ich lese euch das nochmal aus der Hoffnung für alle. Da rief Mose zum Herrn, da steht dann Jahwe, ach Herr Jahwe, warum hast du meinem Volk das angetan und warum hast du mich überhaupt hierher gesandt? Denn seit ich beim Pharao war und deinen Auftrag überbracht habe, unterdrückt er mein Volk nur noch härter und du unternimmst nichts, um zu helfen. Weißt du, die Tage sprach mich jemand an und sagt, Herbert, ich habe hier im Gottesdienst eine Entscheidung getroffen. Ich werde ganz mit Gott gehen. Und ich habe mich entschieden, ich mache keine Kompromisse mehr. Und dann, es war noch keine Mitte der Woche, Herbert, ich weiß nicht, was mit Gott los ist. Seit ich das am Sonntag mich dazu entschieden habe, seitdem geht es mir richtig schlecht. Ah, ihr wisst ja, wie ich bin. Ich sage dann, naja, Gott ist schon so ein Böser. Ne? Schwer auszukommen mit ihm. Ne? Da will man schon ganz im Weg hin und dann macht er einen noch Probleme. Ne? Nein. Weißt du, das ist dasselbe. Nehmt ihnen das Schilf weg. Ich will selbe Tagespensum wie früher. Und der Teufel sagt seinen Dämonen, mach sie ihn alle. Treib ihm diesen Unsinn aus, ganze Sache mit Gott zu machen. Treib ihm das aus. Hetz seine Frau gegen ihn auf. Hetze den Mann gegen die Frau auf. Hetze die Kinder gegen die Eltern auf. Hetze die Eltern gegen die Kinder auf. Ah, das klappt. Ah, das klappt alles nicht. Geh, hetze die Mitarbeiter gegen Leiterschaft auf. Hetze die Leiter auf gegen die Gemeinde. Versuch irgendwas. Sorg dafür, dass die sich gegenseitig die Rübe einschlagen. Dann hat er wieder eine gute Beschäftigungstherapie. Und in der Zeit sagt er, Ziegel machen, ohne Schilf, selber holen. Wenn du dich aufmachst und sagst, ich will mit Gott gehen, dann glaub mir eins, da sitzt doch der Teufel nicht da, bekehrt sich an diesem Tag und sagt, ich gebe auf. Ich gebe auf, nein, er gibt nicht auf. Der wird dir Hindernisse in den Weg werfen. Mit dem einen Ziel, bloß nicht, der darf nicht ganze Sache machen. Denn wenn der ganze Sache macht, dann verändert er sein Umfeld. Dann verändert sich seine Familie. Dann verändert sich seine Ehe. Dann verändert sich seine Kinder. Dann verändert sich seine Gemeinde. Dann verändert sich alles in seinem Job. Dann verändert sich alles. Es darf nicht geschehen, dass der ganze Sache macht. Schmeiß den Knüppel in den Weg. Schmeiß ihn mit Steinen, wenn es sein muss. Kotzt ihn mit Selbstmitleid voll, wenn es sein muss. Und dann sind die Dämonen wie die Brechkübel über den Gläubigen. Der Gläubige sagt, ich bin so eklig. Wir lassen uns voll kotzen vom Teufel. Und dann kommt dieser Dämon. Und dann hängt er da über uns. In so einem Zustand wird man depressiv, sagt Dämon Nummer 2. Ich fühle mich auch schon depressiv. Und dann schleichen wir wie Schmidtchen-Schleicher durch die Gegend. Nichts gegen alle, die Schmidtchen unter uns heißen. Aber dann schleichen wir durch die Gegend. Der Teufel, der treibt sein Spiel. Gott, ich wollte doch ganze Sachen machen. Wir vergessen immer wieder, dass wir in einem Krieg sind. Wir leben permanent im Kriegszustand. Das musst du einfach mal wissen. Aber wir wissen, mein Gott ist mit mir und mein Gott wird für euch streiten. Und dann werden wir mal zugucken. Lass doch mal, statt zu resignieren, sagen, Herr, ich bin dieser Situation nicht gewachsen. Das überfordert mich absolut total. Aber ich bekenne, du bist El Shaddai, Gott der Allmächtige. Du bist Jahwe, ich bin da. Du bist Elohim, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und die ganzen Legionen der Engel des Himmels sind auf meiner Seite. Und dann werden wir mal hören, wie es im Reich der Finsternis batsch, batsch macht. Aber wir müssen mal aufstehen. Aufstehen. Nur noch härter ist es geworden. Ja, glaube mir. Wird oft härter werden, wenn du ganze Entscheidungen triffst. Ich sage schon, immer, wenn wir auch als Gemeinde oder die Gemeinden, die wir gegründet haben, immer, wenn wir einen neuen Schritt machen wollten, um das Reich Gottes auszuweiten, dann gab es so massive Probleme wie nie zuvor. Du hast gedacht, alles ist friedlich und im Kindergarten und auf einmal ist nichts mehr da oder alles ist schon im Haus des Herrn erwachsen geworden. Und dann merkst du auf einmal, die erwachsen geworden, ich spreche geistlich erwachsen, benehmen sich auf einmal auch wie im Kindergarten und plärren. Ich will Nachbarrecht haben, ich will mal meine Schnulle haben und ich will mal Dann heulen wir durch die Gegend. Hallo? Der Teufel sagt, praise the Lord. Geschafft haben wir es. Jetzt haben wir sie, die Kerle. Nee. 2. Mose 6, nochmal aus Hoffnung für alle, damit wir das hoffnungsvoll verstehen. Der Herr Jahwe antwortete Mose, bald wirst du sehen, was ich mit dem Pharao mache. Lass uns doch mal unseren Blick auf Jesus wenden. Und dann werden wir sehen, wie der Herr mit dem Feind umgeht. Aber wir gehen auch mit ihm um. Wir sagen Stopp im Namen Jesu. Was sagt er denn? Ich habe euch Autorität gegeben über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch beschädigen. Wenn er uns Gewalt gegeben hat über die Gewalt des Feindes. Das heißt dann, wir kommen her und sagen, Teufel, geh. Dann sagt er, oh ja, schön. Nein, er wird kommen und sagen, bring erst mal deine Familie in Ordnung, dann gehe ich. Bring erst mal dein Leben in Ordnung, dann gehe ich. Er wird versuchen, dich an deine eigene Gerechtigkeitspunkt wiederzubringen. Und dann sagst du, ist schon in Ordnung. Wenn der Teufel zu mir kommt, bring was in Ordnung. Sag ich, ist schon in Ordnung. Halt die Klappe. Warum ist alles in Ordnung? Weil Christus in mir lebt und ich bin Gottes Gerechtigkeit durch Christus. Ich habe Gerechtigkeit geerbt. Das habe ich mir nicht verdient. Das ist mein Erbe. Als ich gläubig wurde, wurde es mir geschenkt. Könnt ihr im Internet nachhören. Von Pastor Erike gibt es da so eine Botschaft. Bald wirst du sehen, was ich mit dem Pharao mache. Ich werde ihn dazu zwingen, mein Volk gehen zu lassen. Wenn er meine Macht spürt, wird er sogar froh sein, euch loszuwerden. Weißt du, geh doch mal ganz mit Gott. Häng dich an Gott, lehn dich an Gott, schließ dich in Gott ein, schlüpfe in Gott rein, wie auch immer. Aber sauge Gott auf und lass dich von ihm aufsaugen. Und weißt du, der Feind wird froh sein, wenn er sowas Heiliges los wird. Denn der Teufel kann Gott Hingegebenes nicht ertragen. Dann wird ihm kotzübel. Bring doch den Feind mal zum Kotzen. Indem du ganz mit Gott gehst, soll ihm doch schlecht werden. Der darf sogar lachen, das ist keine Schadenfreude. Er wird froh sein, wenn er euch los wird. Elohim sprach auch noch einmal zu Mose 6,2, ich lese da nochmal. Ich bin Jahwe. Euren Vorfahren Abraham, Isaac, Jakob bin ich als Allmächtiger, als Shaddai erschienen. Aber meinen Namen der Jahwe habe ich ihnen nicht offenbart. Ich habe mit ihnen meinen Bund geschlossen und versprochen, ihnen das Land Kanaan zu geben, in dem sie als Fremde gelebt haben. Und hat Gott uns in seinen Bund genommen? Sind wir Söhne und Töchter des Reiches geworden? Der Teufel will uns immer klar machen, wir sind das noch nicht oder wir kriegen das nicht oder wir fallen jetzt wieder raus. Das ist aber nicht wahr. Nun habe ich gehört, wie die Israeliten als Sklaven der Ägypter stöhnen. Ich habe an meinen Bund mit ihnen gedacht. Darum richte den Israeliten aus. Ich bin Jahwe, ich bin da. Ich trete jetzt in Erscheinung. Durch Jesus Christus ist Gott in Erscheinung getreten. Überall, wo wir sind, ist Gott da. Ich bin da, sagt Jesus. Ich bin da. Ich bin da. Egal wie groß deine Not ist, egal wie deine Situation ist. Er sagt, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich habe doch einen Bund mit dir gemacht. Darum richte den Israeliten aus. Ich richte dir heute aus von Gott. Heute Morgen um 4, 5 Uhr hat er gesagt, richte ihnen aus. Ich bin da. Sag ihnen, ich bin da. In jeder Sekunde ihres Alltags bin ich da. Ich bin da. Nichts ist unmöglich, denn ich bin da, ist da. Ich bin da. Der Herr ist gegenwärtig. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen, die sich zurückdrängen lassen. Nein, wir bleiben in unserer Stellung in Christus. Ich will euch von euren schweren Arbeiten erlösen. Und heute Abend sind Leute hier. Es sind auch Leute, die im Internet sich die Predigt anhören werden. Du hast dir viel Mühe gemacht, oft dir das Leben schwer gemacht. Und Gott auch. Gott sagt einmal im Alten Testament, du hast mir so viel Mühe gemacht mit deinen Sünden. Gott sagt, es ist mir richtig schwer ums Herz. Die Bibel spricht ja davon, dass Gott ja auch eine Seele hat. Er spricht manchmal davon, wie seine Seele betrübt ist. Jesus selber sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod und so weiter. Gott ist manches Mal so betrübt gewesen. Einmal liest du im Alten Testament, dann sagt er, ich kann es nicht mehr aushalten vor Betrübnis über die Sünden seines Volkes. Er geht und sagt, ich gehe zurück, ich ziehe mich an einen verborgenen Ort zurück, um zu weinen. Gott ist so betrübt darüber, über den Notstandzustand seines Volkes gewesen, dass er sich extra wo, ich sag mal, er schließt sich ein und sagt, ich muss jetzt einfach mal heulen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es so, wenn er öffentlich heulen würde, dass seine Tränen uns überschwemmen würden und seine Tränen uns vielleicht wegspülen würden. Ich weiß nicht, aber er zieht sich zurück. Ich gehe an meinen Ort, sagt er. Ich werde euch erlösen von der schweren Arbeit. Mit starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Ich nehme euch als mein Volk an. Ich will euer Gott sein. Das steht im Korintherbrief dann auch. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe, ich bin da. Ich bin da, ist da. Euer Gott, Elohim bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak, Jakob mit einem Eid versprochen habe. Wir sind durch Christus schon in die himmlischen Örter versetzt. Stimmt das? Epheser 2. Durch Christus sind wir in die himmlischen Örter, jetzt schon versetzt. Wir, was sagt denn die Schrift? Wir sind wenig geringer als Gott. Das wissen sogar unsere Kinder in der Kinderkirche. Marita sagte mal zu einem Mädchen hier von einem unserer Kinder aus der Kinderkirche, sagt sie, du bist einfach ein süßer Engel. Dann hat sie ungefähr so gesagt, nein, ich bin kein Engel. Ich bin nämlich über die Engel gestellt. Ich bin nur wenig geringer als Gott. Das haben die Kinder begriffen. Das haben sie begriffen. Hast du es schon verstanden? Du bist wenig geringer als Gott. Denn da kommt Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, gleich darunter wir. Der unerrettete Mensch ohne Jesus, also unter, da ist Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Ebene gleich darunter, fast auf gleicher Ebene sind wir. Dann kommen die Engel Gottes, die sind unter uns, denn die Bibel sagt, wir werden ja sogar auch mal Engel richten. Dann unter den Engeln kommen die Dämonen und unter den Dämonen ist der Mensch ohne Gott. Der hat wirklich die rote Karte gezogen, der unten ist. Aber weißt du, in dem Moment, wenn du dich bekehrst, und da unten, da arbeiten wir, wo die Dämonen kämpfen, wo sie streiten, wo sie die Menschen nicht preisgeben wollen, wo sie die Ehen und Familien zerstören wollen, wo sie dein Leben zerstören wollen, da gehen wir und retten, versuchen zu retten, wer sich retten lässt. Und der Teufel sagt, hey, das ist mein Territorium. Weißt du, was er noch nicht mal was gegen hätte? Wenn du dich verziehst und sagst, naja, ich bin in die himmlischen Örter versetzt, Ade, liebe Welt, um dich kümmere ich mich nicht mehr. Dann ist er nicht ganz zufrieden, aber doch ein bisschen beruhigt. Weil er weiß, aus dem mache ich einen guten Frömmler. Das wird so ein Frommer. Der ist immer oben da. Aber die verlorene Welt, die Menschen in Not, die sieht er nicht mehr. So, wir arbeiten da unten. Und wir, deshalb sagt ja auch der Herr, wir gehen ein. Jesus sagt, wir werden ein- und ausgehen. Ja, wir sind in der Gegenwart Gottes. Aber manchmal kommen wir so, wie so ein Stoßtrupp. Dann gehen wir in diese Welt und sagen, wo sind Menschen, die zu Jesus wollen? Dann schnappen wir sie uns. Und dann sagen sie, ja, ich will Jesus. Sie werden gerettet. Scotty beamen in die himmlischen Örter. Macht Jesus persönlich. Das macht er selber. Versetzt sie in die himmlischen Örter. So, du musst deine Position erkennen, wer du bist, wo du bist. Und jetzt nochmal der letzte Vers, und da will ich sagen, Mose berichtete den Israeliten, was der Herr gesagt hatte, aber sie hörten nicht auf ihn. Habe gedacht, geht mir durchaus manchmal auch so. Ich predige, aber irgendwie scheint man das nicht gehört zu haben. Wir haben uns so sehr an die alten, stupiden Stimmen oder Verhaltensmuster gewöhnt. Wenn ich also jemand sage, hey, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist, und du im Gottesdienst sitzt, dann sagst du, Amen, Bruder. Am Montag, wenn du mich anrufen würdest, sage ich, der in dir ist, ist größer. Ich weiß, Bruder. Am Mittwoch rufst du mich an und sagst, ich sage, dass der Herr mächtig in uns ist. Der Herr lebt in uns, der Herr wohnt in uns. Ja, wenn du in meinen Umständen wärst, dann hättest du es nicht so, auch würdest du es auch nicht so leicht sagen. Und dann rufst du mich am Freitag an und sagst, Herbert. Ich sag, du, der Herr lebt immer noch in dir. Ja, du, da spüre ich nun mal überhaupt nichts vor. Am Sonntag, da putsche ich dich wieder auf. Dann gebe ich dir wieder diese himmlische Vitaminspritze. Und dann sagst du, sage ich, der in uns ist es größer. Im Worship hast du schon mal durch die Lobpreislieder festgestellt, ja, yeah, I walk by faith. Also ich, in der Woche ist, ich laufe nicht im Glauben. Sonntag singen wir, I walk by faith, ich laufe im Glauben. Im Sonntag, in der Woche singen wir, I walk by faith, ich laufe auf dem Gesicht. Ja. Wir singen das ja im Gottesdienst manchmal auch falsch. Nicht? Was ist das? Faith und Faith. Dieses mach mal. Okay. Also, das ist das auf dem Gesicht, weißt du? Also, ich laufe in der Woche. I walk by faith. Ja, ich laufe auf dem Gesicht. Am Sonntagmorgen, Abend hier. I walk by faith. Ich habe gute Nachricht für dich. Am Montag kommt. Welches Lied singst du da? Mit welchem Wort? Verstehst du? Im Glauben, ich lebe im Glauben. Aber sie hörten nicht auf Mose. Und hier warum? Und der Herr sagt, solche sind hier. Und er will, dass du aufstehst, wie er sein Volk aufgerufen hat, aufzustehen. Warum hörten sie nicht auf ihn? Hoffnung für alle bringt es ganz auf einen einfachen Nenner. Sie waren erschöpft von der schweren Arbeit. Der Alltag hat dir zu schaffen gemacht. Viele Dinge sind für dich schwer gewesen. In meiner Bibel steht geschrieben, dass Gott uns keine Mühsal hinzufügt. Und du sagst, mein Leben ist voller Mühsal. Ich komme mir vor wie ein Sklave. Mein Leben ist voller Mühsal. Du sprichst vielleicht vom leichten Leben. Herbert, mein Leben ist voller Mühsal. Du musst wissen, sie kommt nicht von Gott. Und manchmal begegnen mir auch Menschen und sagen, weißt du, der Herr, der hat mir auch Mühsal aufgelegt. Sag ich, dann war das der falsche Herr. Also den ich kenne, der macht sowas nicht. Weil der Herr sagt, er fügt uns keine Mühe, er legt uns keine Bürden auf, sondern was sagt Jesus? Er trägt unsere Mühe, unsere Bürden. Er trägt das. Das muss man doch mal ins richtige Verhältnis bringen wieder. So, sie waren erschöpft von schwerer Arbeit. Und man kann von verkehrten Wegen so erschöpft sein, dass man keinen Hoffnungsschimmer mehr hat. Man kann nicht mehr glauben, aufstehen, du hast gut reden, Herbert. Du bist Pastor. Morgens beim Frühstück liest du schon die Bibel, Mittag kaust du die Bibel, Nachmittag kaust du die Bibel, auf dem Klo liest du die Bibel, in der Badewanne liest du die Bibel und hier bei uns predigst du die Bibel. Ich habe nicht den ganzen Tag Bibel zu lesen. Ich auch nicht. Du liest sie vielleicht sogar mehr als ich. Ich kenne Gott sei Dank viel auswendig. Aber manches Mal ist begrenzt, was man lesen kann. Aber ich habe gelernt, auswendig gelernt und immer wieder und immer wieder und immer. Und ich bin jetzt noch ein Auswendiglerner. Das ist wichtig. Die Bibelschüler haben das ja im Unterricht als Unterrichtsfach oder ein Punkt war, wo die Lehrerin ganz klar machte und sagte, lerne auswendig. Ich müsste vielleicht am Mittwoch mal fragen, wer das befolgt. Auswendig lernen, denn das hat seinen Sinn. Wenn du mal eingesperrt werden solltest und keine Bibel mehr hast, weißt du, dann liest du aus dem Inneren heraus, was du auswendig gelernt hast. Dann liest du das heraus. Dann liest du da das Wort. Dann steigt es in dir auf. Aber wenn du nichts gelernt hast, nichts aufgenommen hast, kommt nichts raus. Was ist denn, wenn du dann eingesperrt wirst, wenn du verfolgt wirst? Und du hast keine Bibel gelesen, du hast kein Wort Gottes in dich gepflanzt, du hast es nicht auswendig gelernt. Dein ganzes Christenleben ist dann, es ist mühevoll, es ist schwer, ich weiß nicht, warum der Herr nicht macht, ich weiß nicht. Weißt du, wenn du dann eingesperrt wirst, dann sitzt du hinter der Gefängniszelle, es ist mühevoll, ich weiß nicht, warum der Herr nicht macht. Was du da drin hast, das kommt raus. Hallo? Deshalb füll dich in guten Zeiten mit Guten. Also wir wollen uns ja geistlich gut ernähren. Manche Leute wollen dann, wenn sie krank sind, wenn sie am Boden liegen, dann sagen, oh, jetzt muss ich mich geistlich ernähren. Nein, da brauchst du eigentlich eine Notspritze. Ernähren, gut ernähren tut man sich, wenn es schmeckt und wenn es gut geht und wenn man gute Laune hat. Aber da sind wir meist so übermütig, dass wir das dann das Essen vergessen. Im Geistlichen, im Natürlichen mampfen wir dann umso mehr. Dann sind wir noch ein paar Tage länger bei Hasso, wenn es sein muss, aber es schmeckt. oder bei sonst wo Döni und Kebi und so weiter. Sie waren erschöpft von der schweren Arbeit. Manche von euch sind erschöpft. Der Prophet sagt, du zerarbeitest dich, du zermürbst dich in der Menge deiner Wege. Und du sagst nicht, ich gebe das jetzt mal auf. Wie Gott dem Abraham sagte, komm, mach doch mal ganze Sache. Du sagst nicht, ich gebe das auf. Und wenn wir eigene Wege nicht aufgeben, dann werden wir weiter Zermürbung erleben. Versteht ihr? Wege außerhalb von Gott zermürben einen Menschen. Sie machen ihn krank. Und Gott will das nicht. Und selbst wenn du dich zermürbt hast, Gott sagt, ich bin da heute Abend. Und ich werde deine Lasten von dir nehmen, ich werde das entfernen, du wirst eine Entscheidung treffen. Ich mache ganze Sache. Wandle von mir und sei ein Ganzer. Sei vollkommen, steht in unserer Übersetzung, sei ein Ganzer. Das heißt nicht fehlerlos zu sein, aber meine innere Haltung, meine Einstellung ist, Herr, ich gehe mit dir und zwar hundertprozentig. Und wenn du einen Fehler machst, dann lässt du dich reinigen durch das Blut Jesu und dann stehst du wieder auf und sagst, aber ich gehe mit dem Herrn und ich lasse nicht los. Ich halte mich zu seinem Wort. Warum haben sie nicht gehört auf Mose? Es heißt dann Vers 9, sie waren erschöpft von schwerer Arbeit. Ihr Mut war gebrochen. Ihr Mut war gebrochen. Ich habe keinen Mut mehr. Wie oft im Leben begegnet es mir, manchmal auch Gläubige, aber auch ungläubige Menschen, weißt du, ich habe keinen Mut mehr zum Leben. Was bringt das ganze Leben? Wie sagt jemand, dann kommt auf mein Grabstein, Mühe und Arbeit war sein Leben, Ruhe hat ihm Gott gegeben. Na, nur dann, wenn du tatsächlich durch Christus errettet bist. Sonst geht die Mühe erstmal richtig los. Ihr Mut war gebrochen. Situationen im Leben können uns allen Mut rauben. Weißt du, was die einzige Hoffnung und Chance für uns ist, dass wir nicht mutlos werden, ist, dass wir uns an Gott halten. Vielleicht ist das dir irgendwo auf dem Weg abhanden gekommen oder verloren gegangen, aber es sind heute Abend solche da, die haben ihren Mut verloren. Und wie sagt er auch hier in diesem Vers, ihre Hoffnung ist erloschen. Und ich habe das erlebt, wenn ich manchmal im Gespräch mit Menschen bin, auch mit Gläubigen gewesen, in mir ist alles erloschen. Ich glaube nicht mehr, dass sich das ändert. Kennst du das, wo du sagst, ich glaube nicht, dass sich das irgendwie noch ändert. Man kann in sowas hineinkommen. Ich bin Jahre zurück in eine Situation gekommen, da habe ich gedacht, ich glaube nicht, dass sich das ändern kann. Es war so wie erloschen. Ich hatte gedacht, das wird nie wieder, das kriegst du da nicht hin. Das wird nicht funktionieren. Weißt du, aber Gott sei Dank war ich nicht so, dass ich dich hergehe und sage, aber ich halte mich zu dem Herrn. Aber ich halte mich zu dem Herrn. Aber ich halte mich zu dem Herrn. Aber ich halte mich zu dem, ich bin da. Ich halte mich zu dem Herrn. Und weißt du, und dann zog er mich aus der Grube, sagt der David. Er zog mich aus der Grube und er rettete mich von allen Fallen. Wir hatten doch letzten Sonntag hier dieses Bild, wo jemand immer wieder in Fallen hinein, von Falle zu Falle sein Leben ist. Und wo Gott sagt, ich hole dich heute heraus. Und die Person meine Hand ergriff und sagt, nimm mich an der Hand. Ich gehe aus diesem ganzen Fallenwirrsam raus. Ich will nicht mehr in diesem ganzen Fallengewirr sein. Ich will in Freiheit gehen. Und Gott führte heraus. So, der Herr ist hier. Der Herr sagt, es mag durchaus sein. Und der Herr ist nicht mit richtender Hand. Hat er Israel gerichtet aufgrund dieser Tatsache, dass sie erschöpft, ihr Mut gebrochen und ihre Hoffnung erloschen war? Hat er sie aufgrund dessen kritisiert, fertig gemacht? Nein, sagt er, schaut zu mir, haltet euch zu mir. Denn ihr werdet sehen, wie ich mit dem Feind umgehe. Ihr werdet sehen, wie ich euch mit mächtiger Hand aus eurer Situation befreie. Ihr werdet sehen und erleben, dass ihr tatsächlich aus eurer Knechtschaft, aus eurer Mutlosigkeit, aus eurer Hoffnungslosigkeit, du wirst herauskommen. Der Herr sagt, ich hole dich heraus. Und wenn es sein muss, sagt der Herr, verwandle ich, und er hat es da in Ägypten gemacht, da verwandle ich alle Ströme des Landes in Blut, damit der Feind weiß, hier ist, er hat nichts zu melden. Und ich werde hergehen und ihn schlagen mit allem Möglichen, was ich habe. weil ich dich liebe, weil du mein Kind bist und weil ich mit dir einen Bund gemacht habe. Was sagt er denn dem Volk Israel? Warum kam er dann mit Mose da an? Warum? Er sagt, ich habe einen Bund mit meinem Volk geschlossen. Ich habe mit euch einen Bund geschlossen. Ich habe einen Bund geschlossen. Ihr mögt ihn tausendfach gebrochen haben, aber ich breche ihn nicht. Ich stehe zu meinem Bund und ich komme und ich will, dass dieser Bund wieder lebendig wird. Und dann geht er die eigentlich nicht mehr im Bund stehen. Die, liest doch mal, wenn sie ausziehen aus Ägypten. Was schleppen sie mit? Den Götzenaltar des Moloch, wo Kinder lebendig geopfert wurde. Der wurde die ganzen 40 Jahre durch die Wüste mitgeschleppt. Und manche opferten ihre Kinder weiter dort. Da war die Standarte des Saturn. Da gab eine ganze Abteilung unter diesen, die ging mit dieser Standarte des Saturn. Und Gott hat das zugelassen. Er hat es zugelassen. Ich würde sagen, Mensch, wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte doch das ganze Ding zertrümmert und all die Kerle nach Ägypten zurückgeschickt. Aber Gott, nein. Gott ist barmherzig und gütig. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Wie sagte mir jemand letzte Woche, Mensch, wenn da doch so Kinderschänder sind, warum geht Gott nicht her und bringt ihn um? Ich sag, weil Gott auch diesen Kinderschänder liebt und weil er will, dass er gerettet wird und ewiges Leben bekommt. Das ist uns manchmal zu hoch. Aber Jesus starb auch für diesen geknechteten Menschen. Hallo. So, das müssen wir doch einfach mal verstehen. Und es gibt für uns, die wir die Botschaft hören, gibt es nicht mehr Hoffnungslosigkeit ohne Ende, sondern unsere Hoffnungslosigkeit findet ein Ende, wenn wir uns an den klammern, der Hoffnung gibt und der Hoffnung ist. Und an ihn klammern wir uns. An ihn wenden wir uns. Und heute Abend ist eine Gelegenheit zu sagen, ja, von ganzem Herzen, Herr, ich bin erschöpft. Ich krieg mich nicht mehr in Gang gesetzt. Ich bin eher ein am Boden zerstörter Herr. Aber ich habe gehört und gesehen, was du in Israel getan hast. Schau dir doch mal an. Ich habe es gelesen. Nochmal. Man weiß es ja, aber ich habe es wieder gelesen und wieder gelesen. Was er, die aus Ägypten herausführte. Allein erwachsene Männer ab 18 Jahre waren 600.000. Plus die ganzen Kinder. Plus die Frauen. Plus all die, die sich dazugetan hat oder die auch Gefolgschaft noch waren. Also es waren mehrere Millionen, die er aus Ägypten führte. In eine Situation ohne Fleischfabriken, ohne Bäckereien, ohne Wasserleitungen. Und er bewies sich als der, der mächtig ist, der hat diese Millionen unterwegs. Aus den Felsen geschlagen. Und was sagt Paulus? Der Geist dieser Felsen, aus dem das Wasser kam, das war Jesus. Warum lief da oben Wasser raus aus dem Felsen? Weil Jesus auf dem Felsen stand. Weil Jesus die ganze Zeit bei der Reise dabei war. Und wenn Jesus sich auf dem Felsen stellt, egal wie trocken du bist, egal wie wüst dein Leben ist, wo Jesus steht, da fängt Wasser an zu fließen. Und dann wird dein Durst wieder gestillt. Und dann kriegst du wieder Energie in deinen Körper. Da fließt Kraft in deine müden Glieder. Und du sagst, ja, auf einmal kommt wieder so ein Hoffnungsschimmer. Ich glaube, mit meinem Gott vermag ich doch alles. Und du klammerst dich an ihn und du sagst, ich glaube, ich vermag wirklich alles mit ihm. Und du gehst, nachdem du mit ihm läufst und mit ihm gehst, kommst du in die Situation. Und da kommen Angriffe und Anfeindungen. Und da kommen vielleicht auch mal Verletzungen. Aber du weißt, mit meinem Gott werde ich trotzdem auch mit hinkendem Bein über die Mauer springen. Ich springe darüber, weil Gott in mir ist. Du sagst, wie soll ich über eine hohe Mauer springen? Hallo, hast du vergessen, dass der Springer in dir wohnt? Der in dir ist es größer. Du sagst, Herr, da schaffe ich nicht drüber. Der Herr sagt, darf ich mal Hups machen? Darf ich mich mal von der Erde abstoßen? Was meinst du, wenn er sich in dir abstößt? Er jumpt mit dir über jede Mauer. Er jumpt mit dir über jede Mauer. Das ist unser Jesus, der in uns lebt. Und heute Abend kannst du das so erfahren. Du wirst wieder Mut bekommen. Du sagst, dein Mut ist geworden. Der Herr sagt, ich werde dir heute wieder Mut geben. Entschlossenheit. Hoffnung ist erloschen. Du wirst wieder mit Hoffnung rausgehen. Und ich glaube, dass während ich rede, dass Hoffnung in dir aufgestiegen ist. Dass Hoffnung in dir entstanden ist. Dass du weißt, ja, ich habe den Gott allen Trostes. Ich habe den Gott der Hoffnung in meinem Leben. Und mit diesem Gott werde ich meinen Weg gehen. Ja, ich weiß, wenn ich mich heute aufmache und sage, noch enger angeschmiegt sein an Gott, noch enger angelehnt sein an Gott, dann weiß ich jetzt auch, dann wird der Feind noch mehr Geschütze auffahren, weil er mich aus dieser Position wegbringen will. Aber Herr,
Ich werde vielleicht angeschossen, ich falle auf die Nase, ich liege auf meinem Gesicht, ich walke vielleicht die ganze Woche auf meinem Gesicht, aber ich werde immer wieder aufstehen und ich werde immer wieder bekennen, der Gott der Hoffnung und allen Trostes und der Kraft, der Dynamis, der lebt in mir und mit ihm kann ich diese Dinge gehen und du wirst heute hier gehen mit Hoffnung. Das kann ich nicht, wenn ich dich anfasse, da kommt keine Hoffnung in dich rein. Da kriegst du vielleicht die Soße vom Mittag, aber ich habe mich ja gewaschen. Verstehst du? Aber weißt du, Jesus ist hier. Und ein Touch von ihm, und er ist hier, um dich zu berühren, verändert alles. Kraft kommt, Mut kommt, Kühnheit kommt, Hoffnung kommt. Und du sagst, ja, ich weiß nicht wie. Wie sollen wir aus Ägypten wegkommen? Wie soll ich aus meiner Notsituation wegkommen? Du, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Gott macht das. Notfalls legt er Flüsse trocken, notfalls ebnet er Berge ein. Egal. Und wenn es sein muss, braucht er nicht, weil er ja in uns lebt. Aber er kann auch einen feurigen Wagen schicken, wie beim Elia sagt, setz dich in die Kutsche, wir fahren in die andere Richtung. Gott ist da und bei Gott sind alle Dinge möglich. Und glaube ihm, egal wie verfahren es ist, vielleicht für deine Ehe, für deine Situation, Hoffnungslosigkeit, Mutlosigkeit und du sagst, ich habe keine Lösung. Du brauchst keine Lösung haben. Du brauchst sie nicht zu haben. Ich kenne den, der sie hat, Jesus. Und er hat sie für dich. Und kannst du und ich vielleicht mal auch manchmal still sein und zuschauen, wie er es macht. Ihr werdet still sein und ich werde handeln. Lass ihn doch mal machen. Lass ihn doch mal den Pharao in deinem Leben in die Knie zwingen. Lass ihm doch mal zeigen, wer Gott der Herr ist. Und du wirst merken, es verändert sich. Es verändert sich. Es verändert sich. Manche haben große Sorgen, große Schwierigkeiten, auch mit ihren Kindern. Und du weißt nicht, auch im Internet sind solche, die zuhören. Du weißt nicht, wie soll ich da zurande kommen. Du hast dir alle Mühe gegeben, deine Kinder zu erziehen. Du wolltest, dass sie den Herrn lieben. Und doch, wenn du es jetzt anschaust, stellst du fest, es scheint das Gegenteil herausgekommen zu sein. Ich will dir etwas sagen. Und ich sage das nicht einfach so von mir weg. Ich weiß, wovon ich in meinem Leben rede. Ich kenne jemand, der die hoffnungslosesten Situationen, egal wie hoffnungslos verfahren es auch mit deinen Kindern ist, er ist immer noch größer und er ist immer noch Gott und er ist immer noch Herr und an ihn hängen wir uns. Meine Überschrift heute war hier, Gott, der Allmächtige, holt dich raus. Gott, der Allmächtige, egal wo du heute drin steckst, er holt dich raus. Wenn er ein Millionenvolk herausholen konnte, dann kann er dich und mich auch rausholen. Glaubst du das? Das ist doch, uns nimmt er doch gerade wie ein Ringfinger noch gerade, sag ich mal so. Da hat er Millionenvolk geholt. Du, er holt dich raus. Das ist Gott. Gott sagt, sage ihm, das ist das Thema. Gott, der Allmächtige, holt dich raus. Und ich ergänze, Gott, der Allmächtige, holt auch deine Kinder raus. Gott, der Allmächtige, holt deine Ehefrau raus. Gott, der Allmächtige, holt deinen Ehemann raus. Gott, der Allmächtige, holt deine Eltern raus. Gott, der Allmächtige, der in uns lebt, verändert die Situation. Und er holt dich und er holt auch die, die zu dir gehören, raus. Amen. Kannst du das glauben? Kannst du das glauben? Sag, Herr, ich glaube dir. Ich glaube dir, Herr. Ich glaube dir. Ich entscheide mich, dir zu glauben. Und ich lade dich ein. Wenn du heute Abend da bist, vielleicht erschöpft, Mut gebrochen, Hoffnung erloschen, vielleicht andere Dinge, vielleicht bist du krank. Serena hatte ein Wort vor dem Gottesdienst. Gott sagt, wenn jemand krank ist heute unter uns, so hat der Herr zu ihr gesprochen, dann wirst du heute Abend geheilt werden. Wenn du krank bist, kannst du auch nach vorne kommen. Kannst du einfach nach vorne kommen und einer der Mitarbeiterinnen wird dich mit Öl salben und Jesus wird dich anrühren. Er ist der Heiler, der Arzt ist hier. Der Arzt ist hier. Jesus ist nicht nur der Retter, auch der Arzt. Gesundheit ist da. Mut, Kühnheit, Entschlossenheit, Heilung für deine Seele. Egal, was immer du brauchst, es ist heute Abend möglich. Und es ist da und er wird es tun, wenn du sagst, ich will, dass du es tust. Ich will, Herr, dass du es tust. Gott, der Allmächtige, holt dich raus. Sag, Herr, du holst mich raus. Herr, du holst mich raus. Herr, du holst mich raus. Der Teufel kann es hören. Alle Welt kann es hören. Alle, die mir das streitig machen wollen, die sollen es hören. Gott, der Allmächtige, El Shaddai, Jahwe, der Ich Bin Da, der holt mich raus. Heute Abend, heute Abend. Und ich werde in Freiheit gehen.
Und Heilung wird kommen, auch in deine Beziehungen. Amen. Heilung wird geschehen. So, kommt ihr Lobpreiser. Und wenn du dann da bist und sagst, ja, genau das war es, da werde ich raus. Das ist meine Situation. Komm hier einfach nach vorne. Und heute Abend, du wirst dich mit Gott verbinden und Gott sagen, ich mache das jetzt bei dir. Ich mache das jetzt bei dir.